Was dich in diesem Podcast erwartet?
Übung macht den Meister. Es ist, Frauen mussten genau alles auch so erst lernen. Egal, ob sie jetzt, man sagt ja immer, ja, man kriegt es von der Mama gezeigt. Ja, aber dann hat sie es ja auch erst gelernt. Dann hat sie ja auch gelernt, wie koche ich, wie wasche ich, wie tue ich das.
Es kommt ja oft der Vorwurf, dass die Frauen so auf ihrem Wissen sitzen, auf ihrem Silo-Wissen sitzen und dass sie nicht zulassen, dass der Mann das anders macht oder in seinem Tempo macht. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Oh Yes. Und ich freue mich wahnsinnig, denn ich habe heute den ersten Mann zu Gast im Podcast. Herzlich willkommen, Marco. Marco macht einen ganz tollen Instagram-Account, Papa legt los. Aber Marco, vielleicht willst du dich erstmal noch mal kurz selbst vorstellen.
Tina, vielen Dank für die Einladung bei dir im Podcast. Das freut mich sehr. Du warst auch vor kurzem bei mir zu Gast. Da haben wir uns ja auch schon unterhalten. Und dann dachten wir ja, komm, den Spieß drehen wir um. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Marco, ich bin Papa von zwei Jungs. Beide sind, also einer ist drei, der andere vier, also sehr knapp beieinander. Und ich mache jetzt seit 3 Jahren den Papa-Blog, Papa legt los auf Instagram. Und es ist mittlerweile, sag ich mal, mein Herzensthema, Väter zu motivieren, mitzudenken in der Beziehung, mitzugehen, die nicht der Zuschauer am Spielfeld dran zu sein, sondern sich aktiv reinzuwerfen. Und ich sage immer, Familie ist immer gemeinsam und nicht eine alleine.
Und darüber wollen wir reden, weil du hast erzählt, dass du nicht immer so warst. Und da will ich natürlich jetzt mal gleich fragen und loslegen, wie die Transformation funktioniert hat. Aber bevor wir das machen, du hast noch einen Job, ne? Und zwar nicht den einfachsten.
Nee, ist richtig. Ich bin Schichtarbeiter und zwar bin ich Lokführer hier bei der S-Bahn in Stuttgart. Das hört man vielleicht auch ein bisschen an meinem Dialekt, wo ich herkomme. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Belastung fürs Familienleben, weil das sind halt auch nicht oft Schichten, die, sag ich mal, um 14 Uhr anfangen, um 22 Uhr aufhören, sondern ich fange teilweise um 2.30 Uhr, 3 Uhr nachts an bis 12 Uhr mittags und solche Sachen. Und das ist dann fürs Familienleben nicht immer einfach.
Und damit ziehen wir gleich allen Männern den ersten Stachel oder rammen ihn rein von wegen, ich arbeite Schicht, ich arbeite am Wochenende, ich kann mich nicht auch noch um den Haushalt kümmern, weil jetzt haben wir hier Marco, der wirklich harte Schichten fährt und auch Tage hintereinander und wie man auf seinem Instagram-Account sieht, die Waschmaschine befüllt. Du hast gerade erzählt, ne, Kind hat Ohrenschmerzen, du warst heute Nacht am Start, hast dich um die Ohrenschmerzen des Sohnemanns gekümmert. Lass uns aber erstmal anfangen. Du warst nicht immer so caring, das alles auf dem Schirm haben, dir Mental Load bewusst sein. Wie warst du denn am Anfang als Familienmensch, als Partner, als Papa?
Also wir haben, ursprünglich war bei uns das Thema Kind irgendwann abgehakt, weil wir gesagt haben, wir haben es 5 Jahre probiert. Und dann haben wir gesagt, okay, das wird nichts mehr. Ja, komm, wir heiraten jetzt einfach, damit wir, also das war immer so das Ziel, zu heiraten. Und dann, wie es halt so plötzlich ist, so plötzlich ergibt sich das Schicksal und unser erstes Kind war unterwegs. Und da war ich damals schon so jemand, der sagt, ja, okay, sie ist schwanger. Für mich war das nicht so greifbar. Ja, okay, die Hand auf den Bauch, da bewegt sich was drin. Ja, das fühlt sich ein bisschen komisch an, aber es ist für einen selber halt irgendwie nicht greifbar. Und dann hat man eine schwierige Geburt damals, wo ich dann schon gemerkt habe, okay, das ist schon einiges, was Frauen leisten müssen. Aber das war dann für mich so eine abgeschlossene Sache. So Schwangerschaft, Geburt, okay, ja, klar, machen die Frauen, weil es geht ja nicht anders. Wir Männer können ja nicht Kinder bekommen. Und danach war ich aber jemand, der sich hauptsächlich darauf gestützt hat, auf ihre Erfahrung. Und damals war ich halt wirklich noch so in dem Denken, ja gut, Frau gleich Mutter gleich weiß es, wie es funktioniert. Nein, woher denn? Und da habe ich mich dann am Anfang bei vielem rausgehalten und bin aber auch nicht hergegangen, um irgendwie mich, wie soll ich sagen, ja einzulesen, drum zu kümmern, sondern ich habe mich hauptsächlich halt, ja, was das Thema Wickeln, das Thema Care wirklich angeht, auf sie verlassen, auf das, was sie geübt hat, sie angelesen hat, Instagram-Accounts angeguckt hat, Videos angeguckt hat, YouTube-Videos. Aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, das selber zu tun.
Und wie ging es weiter?
Ja, es hat natürlich dadurch immer wieder zu Streitereien, zu tiefen Streitereien geführt, halt auch, weil sie irgendwann gesagt hat, so, ich kann nicht mehr, weil es einfach auch neu war. Dann war die Geburt war natürlich schwierig, das Wochenbett war so eine Sache für sich. Ich habe zu dem Zeitpunkt 2 Monate Elternzeit genommen. Da war ich dann daheim, aber halt auch hauptsächlich so, ja, ist jetzt schön, ich muss jetzt nicht arbeiten, weil da war auch gerade meine Umschulung fertig. Ich war vorher im Lebensmitteleinzelhandel und habe dann die Umschulung zum Lokführer gemacht und die war dann fertig und da war das so, okay, Kind ist da, Umschulung fertig, jetzt erstmal Cooldown für mich, es war eine anstrengende Zeit.
Das heißt, du hast ein bisschen Urlaub zu Hause gemacht, ein bisschen assistiert.
Genau, so in die Richtung. Und dann hat es sich ja bei uns ergeben, wie gesagt, wir haben ja 5 Jahre probiert und dann kam plötzlich Nummer 2, kam auf die Welt und da haben wir uns dann, es ging dann natürlich zack, zack, wir mussten nochmal die Wohnung umbauen, alles, ein anderes Zimmer renovieren und das Ganze und da habe ich mich dann schon ein bisschen eingebracht, aber schlussendlich habe ich gemerkt, was alles dahinter steckt, als dann meine Frau, wo das zweite Kind da war, gesagt hat so, hey, warum schaffe ich es nicht, wenn es meine Mutter mit 3 Kindern geschafft hat? Und da habe ich dann zuerst mal überlegt, so ja, wir waren auch 3 Kinder bei mir zu Hause im Elternhaus. Meine Mutter hat es ja auch geschafft, aber die war halt aufgrund Job vom Vater und so weiter, war die halt Hausfrau. So das klassische Familienmodell, wie man es von früher hatte. Und das saß halt so tief im Kopf drin. Und das war aber so für mich der erste Punkt, wo ich dann gesagt habe, so jo, irgendwas passt hier nicht.
Okay, und ist es langsam eingesickert, dass dass das nicht so ist wie früher. Ne? Sie ist Hausfrau und die Aufgabengebiete sind total geteilt, sondern sie geht 20 Stunden arbeiten und macht 2 Kinder und es geht sich irgendwie nicht mehr aus.
Ja, wobei man dazu sagen muss, arbeiten war erst später, weil sie dann dadurch natürlich nochmal in Elternzeit länger war. Also wir haben zum Beispiel bei uns die Schwierigkeit, dass bei uns die Kita im Ort, wenn wir beide Kinder Vollzeit angemeldet hätten, hätten wir 1.000 Euro im Monat bezahlen müssen. Und da haben wir gesagt, okay, da brauchst du nicht arbeiten gehen, wir kriegen das irgendwie hin. Aber den Stress, den kappen wir jetzt mal, den machen wir uns nicht, dass du arbeiten gehst, nur damit das Geld im Endeffekt durchgereicht wird an die Kita.
Ja. Und was war dann so der Turning Point für dich? Also war das so eine langsame Entwicklung hin zu, hier stimmt irgendwas nicht? Oder gab es so ein Event, wo weißt du, wie Schuppen von den Augen gefallen?
Also ich habe mich dann mal langsam, sie hatte dann irgendwann mal so ein Buch bestellt von einer Creatorin, wo es auch um Mental Load ging. Und ich dann halt auch man guckt sich dann natürlich auch als Papa um, ne? Also ich habe mich am Anfang schon mit Dingen beschäftigt, aber die waren finanzieller Natur, weil ich gesagt habe, irgendwie muss ich ja für meine Kinder ein bisschen Geld auf die Seite und wie macht man das? Aber das war dann, das dachte ich so, ist mein Part Finanzen, okay, Rest Mama. Und dann kommt man natürlich vom einen zum anderen, habe dann noch ein paar Accounts gefunden, so Papa-Blogger aus den ersten Anfangszeiten und da habe ich dann auch schon das erste Mal gelesen, so Care-Arbeit. Da habe ich sie gefragt, was ist denn Care-Arbeit? Ja, das, was wir täglich tun im Endeffekt. Und dann kommt natürlich das eins zum andere, dann Mental Load, dann habe ich ein Buch von ihr gelesen, aber ja, lesen schon, anwenden noch nicht. Und dann gab es aber einen Moment, da war sie mittags mit alleine unterwegs und ich habe auf beide aufgepasst. Muss man sich vorstellen, einen Einjährigen und oder ja knapp anderthalb und so ein 3-4 Monate altes Baby. Und also schlussendlich, als sie wiederkam, saß ich weinend mit beiden auf dem Boden im Arm. Beide haben dann auch nur noch vor sich hingeschluchzt. Und da habe ich gemerkt, okay, erstens bist du noch absolut nicht in der Lage, das alleine hinzukriegen, weil keine Routine, kein gar nichts. Zweitens, verdammt, das ist eine Riesenleistung, was sie da jeden Tag vollbringt. Also das, wenn man es wirklich auf ein Schlüsselerlebnis runterbringen möchte, es waren natürlich viele kleine, aber das war so der Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, junger Vater, im wahrsten Sinne des Wortes, da gibt es noch viel zu tun.
Ich hatte mal einen Kommentar von einer Frau bei Instagram, die, weil es eben darum ging, ne, ich bin auf Montage, das ist ein harter Job. Sie sitzt den ganzen Tag zu Hause und kümmert sich um die Kinder. Natürlich kann sie noch das bisschen Haushalt machen. Und die hatte drunter geschrieben, ich komme auch aus dem Handwerk, ich war auch auf Montage. Das ist nichts gegen einen Nachmittag mit 2 Kindern.
Das sage ich auch immer, wenn man arbeiten geht, also vielleicht, keine Ahnung, so Arbeit auf einem auf einer Ölbohrinsel oder auf einem U-Boot oder so. Das ist vielleicht wirklich eine harte, weil du da die ganze Zeit am Rödeln bist. Aber ich sag mal so, der 0815-Job, egal ob das jetzt Handwerk ist, Lebensmittel, Einzelhandel wie ich, Schichtarbeiter, Lokführer und so weiter, das sind Jobs, da gibt's ein Arbeitszeitgesetz, da gibt's ein Arbeitsschutzgesetz, da gibt's geregelte Pausen, die eingehalten werden müssen, weil sonst der Arbeitgeber Stress kriegt und so weiter. Das sind Dinge, da kommt man auch hin, da fängt man an und egal welcher Job ist, dann holt man sich erstmal was zum Essen, dann wird um 9 Uhr wird die erstmal das erste Spezi geköpft und was gegessen, dann hat man irgendwann Mittag und das hast du halt als Mutter oftmals nicht. Der Vater ist früher aus dem Haus, danach kommt dann die Mutter macht die Kinder fertig, bringt sie in den Kindergarten, geht zum Teilzeitjob, holt die Kinder wieder ab, weil der Papa ja dann immer noch arbeitet, dann ist man daheim, dann erstmal die Kinder, wissen wir alle, wenn die aus dem Kindergarten kommen, ist erstmal boom, ne? Ganzen Morgen im Kindergarten kooperiert, danach erstmal emotionenfreier Lauf. Und dann geht's weiter und die Care-Arbeit, die hängt halt nachmittags, dann geht man vielleicht noch einkaufen, dann muss man das Abendessen vorbereiten, dann muss man die Brotdosen für die Kinder am nächsten Morgen machen. Das sind so viele Aufgaben und du hast halt mit Glück mal 5 Minuten Pause, wo du dich hinsetzen kannst und sagen kannst, okay, jetzt mal kurz tief durchatmen, nächstes To-Do.
Und meistens nicht mal das. Ich kenne ganz viele Frauen, die eben bevor sie anfangen, sich neue Strukturen zu bauen, die von 6 bis 2 Uhr, 22 Uhr 47 durcharbeiten, ohne auch nur einmal allein auf der Toilette gewesen zu sein. Ja, wie hat es dann bei dir sich weiterentwickelt? Weil das ist ja das, was viele von den Frauen, die jetzt zuhören, oder auch von den Männern, die zuhören, sich fragen, wie kriege ich denn meinen Mann dazu, dass er sich dafür öffnet, ne? Weil ich habe gerade in meiner Mastermind mit den Frauen drüber gesprochen, die gemeint haben, wenn sie das ansprechen, dann kommt sofort Männerhass, Feminismus, immer kritisierst du mich, nie mache ich es dir recht. Und sie wissen gar nicht, wie sie es ihm vermitteln sollen, dass das, was sie da leisten, eigentlich unleistbar ist.
Also ich habe dann verschiedene Bücher gelesen, gerade zum Thema Mental Load. Da ist ja zum Beispiel Patricia Camarata, die hat ja damals den Begriff Mental Load nach Deutschland gebracht. Also ich bin ja ein Vielleser, muss man sagen. Und dann habe ich gemerkt, okay, das Thema interessiert mich einerseits, weil ich halt auch verstehen will, was geht in meiner Frau vor? Was passiert da? Warum? Habe dann angefangen, auf Instagram zu schreiben darüber und Videos zu machen und dann ist man natürlich im Thema drin. Das ist jetzt natürlich mein Luxus, warum? Weil es mich auch persönlich interessiert. Aber wenn ich gefragt werde, wie kann ich es meinem Mann vermitteln, dann sage ich immer, redet drüber, schreibt auch mal auf, was erledigt er am Tag, was erledigt sie am Tag. Das verbildlicht es für manche schon mal und wenn er halt wirklich mal gar nicht das greifen kann, gar nicht verstehen will, dann sage ich, dann ist kaltes Wasser oftmals eine gute Lösung. Dann wirklich mal sagen, ja, Schatz, hier sind die Kinder, du weißt, wie es geht, du weißt, wo der Kühlschrank ist, du weißt zur Not, wie der Fernseher funktioniert, wenn es gar nicht mehr geht. Aber ich bin jetzt mal für 3, 4, 5 Stunden mit meiner Freundin Kaffee trinken, mit der Mutter Kaffee trinken, shoppen, sonst was, irgendwas machen. Aber da wirklich sagen, okay, ja, bis hierhin und nicht weiter, weil auch die Mutter ist noch ein Mensch. Auch die Mutter darf sich als Mensch fühlen. Deswegen bin ich auch so auf das Thema Gleichberechtigung aus, weil ich sage, es sind auch seine Kinder, es ist auch sein Leben. Genauso ist aber auch, sind es ihre 50% Freizeit, die sie haben darf. Und die muss sie dann halt auch mal sagen, okay, zack, ich bin weg. Das Problem ist halt, danach sieht es meistens aus wie Sau, aber es ist zumindest mal ein Anfang.
Ich wollte es gerade sagen. Dann kommt sie nach Hause und die Küche sieht aus, als ob eine Bombe eingeschlagen hätte und. Aber ich finde das genauso wie du. Es ist ein Anfang, ne? Also dieses Gefühl von, wir hatten das auch, wir haben mal die Rollen getauscht, weil mein Mann hat eine Weiterbildung gemacht und ich habe sozusagen die Finanzierung der Familie übernommen und Vollzeit gearbeitet. Und ich weiß noch, dass nach ein paar Wochen ich nach Hause kam und er wütend auf dem Sofa saß und sagte, ich habe noch nichts für meinen Heilpraktiker gelernt. Ich komme zu gar nichts. Und dann musste ich schon so, weißt du, ich musste mir das Lachen so unterdrücken. Und dann habe ich so proaktiv gefragt, ja, hattest du gedacht, dass du sie morgens im Kindergarten abgibst und dann holst du sie um 16 Uhr ab und das ist es. Und er so, ja. Und er hatte nicht auf dem Schirm, dass sie krank ist, dass die Erzieherinnen krank sind, dass noch irgendwas organisiert werden muss, dass sie zum Arzt muss, dass der Haushalt gemacht werden muss. Es war alles nicht auf dem Schirm. Und er hatte keine Strukturen. Er hatte sich natürlich mit den anderen Müttern noch kein Netzwerk gebaut. Der ist völlig abgesoffen. Ja? Und diese Erfahrung, dem Partner zu gönnen, also nicht gehässig zu gönnen, seitdem ist mein Mann ein anderer. Seitdem habe ich sage immer, ich habe einen Co-CEO und wir schupfen hier das Unternehmen gemeinsam. Ich habe keinen Praktikanten mehr, ich habe keinen Werkstudenten mehr. Seitdem sieht er die Aufgaben. Ja, ich kam jetzt gerade aus dem Urlaub zurück und die Winterjacken waren besorgt. Die Bewerbung für das Schülerpraktikum war geschrieben. Ich musste das gar nicht sagen. Das sieht er, das macht er. Und genau wie du sagst, das ist der erste Schritt, den einfach mal Nachmittag allein mit den Kids zu lassen. Selbst wenn danach Chaos herrscht, ne? Langsam sickert das ein, was Kinder betreuen bedeutet.
Ja, es ist ein Marathon und kein Sprint. Es ist wirklich ein Prozess, der stattfinden muss.
Und der Prozess hat bei dir dann auch stattgefunden. Also zuerst dieses, oh mein Gott, ich komme gar nicht mit 2 Kindern 3 Stunden klar. Ne? Und ja. Da auch nicht, was ich oft bei Müttern dann habe, ich gebe ihm nur 1 Kind, weil sonst ist er überfordert. Nee, gib ihm beide Kinder, damit er wertschätzt, was du da jeden Tag leistest. Und damit er schnallt, dass wenn du 2 Kinder betreust, dass du daneben eigentlich nicht noch die Waschmaschine befüllen kannst, einkaufen gehen kannst, sondern dass das eigentlich schon der Fulltime-Job ist und alles andere eigentlich daneben liegen bleibt.
Ja.
Also überforder ihn oder forder ihn, damit es diesen Aha-Moment gibt. Und wie ging es dann bei dir weiter? Du hattest dann geschnallt, oh mein Gott, ich kann das noch gar nicht, mit meinen beiden Kindern einen Nachmittag alleine zu sein. Und dann hast du dich über Bücher sozusagen in das Thema hineinbewegt.
Genau, also ich habe halt so einmal querbeet gelesen, gibt es auch noch ein Buch, das ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles, von Laura Fröhlich, das war auch so eins. Und was viel bei mir ausgelöst hat, war auch hier Felix Schenk, hat die Mutti heute frei. Der hat auch viel über das Thema Vaterschaft geschrieben, so aus seiner Sicht, und wie das ist, so Themen übernehmen, weil die halt auch an dem Punkt standen, die haben auch gestritten. Und er hat ihm hat einfach früher die Vaterfigur gefehlt, der Vater war nicht präsent. Ihm hat es jemand vorgelebt. Und wir halt auch im Klassischen, also ich hatte eine sehr behütete Kindheit, kann man wirklich nichts sagen, aber wir hatten halt ein urklassisches Rollensystem. Und das musste ich dann halt auch wirklich erst aufbrechen, indem ich mich einfach mit dem Thema beschäftigt habe. Und, wie gesagt, einerseits natürlich das Interesse, weil das Thema einfach, ich finde es extrem wichtig für jede Familie, aber weil ich halt auch gemerkt habe, dadurch kann ich an unserer Beziehung arbeiten. Dadurch kann ich einfach grundlegend schon mal Spannung rausnehmen, Spannung abschwächen. Spannung wird es immer geben, streitet immer mal. Es gibt immer Themen, die man gemeinsam hat. Aber dadurch konnte ich es einfach schon mal abschwächen und learning by doing schlussendlich.
Wie hat das denn sozusagen, du bist immer mehr zum Co-CEO geworden, bist in die Rolle reingewachsen. Es kommt ja oft der Vorwurf, dass die Frauen so auf ihrem Wissen sitzen, auf ihrem Silo-Wissen sitzen und dass sie nicht zulassen, dass der Mann das anders macht oder in seinem Tempo macht. War das bei euch auch ein Thema?
Am Anfang ja. Also das merke ich auch immer wieder, dass es ein großes Thema ist, dieses, er macht es nicht in meinem Tempo. Das muss ich auch, also mir schreiben, ich habe ja glaube ich fast ein Anteil auf dem Account von 90% Frauen und viele sagen dann auch zu mir so, er macht es nicht so gleich, wie ich möchte, der macht es nicht in dem Thema, wie ich es möchte, oder in der Geschwindigkeit, wie ich es möchte. Und dann sage ich, ja, aber er macht es anders. Und ich glaube, da müssen wir uns wirklich in der Mitte treffen und sagen, okay, das und das ist mir wichtig, bitte achte da drauf. Gleichzeitig sagt aber auch, das ist mir wichtig. Und so haben wir es auch gemacht. Ich habe gesagt, ja, ich mache das, aber in meinem Tempo. Und das hat sie dann am Anfang auch nicht so ganz verstanden. Und dann habe ich aber auch mal so 1-2 Punkte im Alltag gemerkt, so hey, guck mal, ich hätte das gern anders, ich mache das anders wie du, wie wär's denn mal so? Und dann hat sie gesagt, ja, okay, da hast du recht. Also wir haben dann so gegenseitig so die Punkte gesucht, also nicht gesucht, so nach dem Motto, oh, ich muss jetzt was finden, wo ich sie piesacken kann, sondern es ist dann einfach so im Daily Business aufgefallen.
Und habt ihr die Aufgaben aufgeteilt? Also ne, mein Mann ist für alles, was Küche angeht, zuständig. Also Einkauf, Kochen, Meal Prep. Ich bin für den ganzen anderen Haushalt zuständig. Waschen, alles, was an Reparaturen, sonst was anfällt. Schulbetreuung und sowas. Habt ihr das auch so thematisch aufgeteilt oder wie macht ihr das?
Am Anfang ja. Also am Anfang haben wir wirklich so Bereiche ergründet, wo hauptsächlich ich mich drum kümmere, wo hauptsächlich sie sich drum kümmert. Und mittlerweile sind die aber so ineinander übergelaufen. Also jeder hat eigentlich so den Blick auf alles.
Okay, das heißt, wenn einer in Urlaub fährt oder krank wird, kann der andere sofort übernehmen, weil er eigentlich alles im Blick hat.
Genau, also
hat so
kleines Beispiel, was für viele immer so ein Moment ist, was ich festgestellt habe. Ich bin in der Kindergarten-WhatsApp-Gruppe drin und ich bin im E-Mail-Verteiler drin. Und das sind schon mal so zwei Punkte, wo halt oftmals die Kommunikation zwischen beiden hakt. Oh, was ist denn schon wieder im Kindergarten? Aber so kann zum Beispiel, wenn meine Frau komplett ausfallen würde oder sie sagt, oh, tolles Angebot für einen Urlaub gefunden, ich bin mit der Mutter mal für eine Woche im Urlaub oder mit der Freundin, dann weiß ich trotzdem, was im Kindergarten abgeht.
Wie hat das denn eure Beziehung verändert? Du hast es vorhin schon ganz leicht angedeutet, die Streitereien sind deutlich weniger geworden. Wie hat es eure Beziehung verändert? Wie hat es euer Miteinander verändert, dass du da jetzt der Co-CEO bist?
Sehr positiv. Also im Alltag sind wir da deutlich, deutlich entspannter. Also auch so mit der Kommunikation. Wie soll ich sagen? Also wir kommunizieren auf einem viel entspannteren Level miteinander. Wie gesagt, es gibt auch mal Themen, die schaukeln sich dann auf und irgendwann knallt. Das ist ganz normal. Aber es ist deutlich entspannter und man geht durch den Alltag und man weiß, okay, hey, ich habe jetzt meinen Partner. Also ihr fällt was ein, sagt, oh, könntest du dich bitte drum kümmern, und sie kann sich aber auch zu 100% darauf verlassen, dass ich es erledige. Außer wir verlieren beide den Zettel, wo es draufsteht, dann ist weg. Aber da gibt es jetzt mittlerweile auch Handys, wo ich sage, so, okay, dann nehme ich einfach mal mein Handy in die Hand, schreibe eine Erinnerung rein. Es gibt ja 100 Möglichkeiten. Und dann erledigt sich das.
Mhm. Und wie reagiert denn dein Freundeskreis? Wie reagieren deine Jungs auf Arbeit? Die kriegen das ja mit, dass du diesen Account hast und dass du da auch sehr pro Mental Load für Männer bist. Also, ne, du bist ja auch so, na, haust denen ja auch ein bisschen den kalten Waschlappen um die Ohren und bist so, hey Jungs, das geht gar nicht, ihr müsst hier mehr am Start sein. Wie reagieren denn deine Kumpels drauf?
Also Kumpels, ja, weitestgehend, sie kommen immer mal wieder auf mich zu und sagen so, ja, okay, du hattest da recht. Oder ja, oder wenn sie mich fragen, ah, die hat schon wieder gemotzt und so weiter, dann frage ich ja, warum denn? Also ich versuche da ja immer wertfrei ranzugehen und nicht sagen, ja, hast du es wieder verkackt, sondern wirklich hingehen und sagen, okay, warum, was war der Auslöser? Und dann versuche ich halt einfach auch aufgrund der Thematik, wie ich drin bin, versuche ich dann immer so, ja, aber überleg doch mal, vielleicht hättest du da in dem Moment, und dann, ah ja, jetzt hatte ich wieder recht. Den Männern fällt es ja bei sowas immer grundsätzlich sehr schwer, mal zuzugeben, dass sie im Argen lagen. Auf der Arbeit muss ich sagen, bei den jüngeren Kollegen, wir reden da auch offen miteinander drüber. Bei den älteren Kollegen muss ich sagen, da ist halt, also ich habe sehr viele Boomer-Kollegen und da ist aber, die belächeln das halt, was ich mache. Für die ist das nicht greifbar.
Da bist du der Softie, der...
Aber ich bin auch unbequem, weil ich, wie du vorher gesagt hast, ja, man diskreditiert es ja immer gleich so mit Thema Mental Load und Care-Arbeit und Feminismus und böse, böse, böse. Und ich bin da halt mittlerweile durch die ganzen Sachen, wo ich mich damit beschäftigt habe. Ich meine, ich folge auch zum Beispiel einer Tara auf Instagram hier. Wie heißt, was sagt Tara, heißt, glaube ich, der Account. Was Tara sagt. Und da bin ich halt schon sehr in die Richtung, dass ich sage, wenn es irgendwie misogyne Sprüche oder so bei uns gibt, dann bin ich schon derjenige, der dann sagt, so, hey Kollege, das geht gar nicht. Überleg mal, du würdest das zu deiner Frau sagen. Soll man nicht sagen, habe ich auch mittlerweile gelernt, dass es eigentlich eine blöde Antwort ist. Aber ich habe festgestellt, für so eine gewisse Generation taugt der Spruch noch ganz gut, weil sie es anders nicht kapieren.
Okay, und kapieren sie es dann? Da kommen wir nämlich, finde ich, zu einem super spannenden Thema, weil ich darüber gerade viel mit meinen Kundinnen spreche, die nämlich versuchen, mit ihren Männern darüber zu reden und misogyne Sprüche zu unterbinden und die ein bisschen mehr zu öffnen für die Lebensrealität von vielen, vielen Frauen. Also jetzt nicht nur im Bereich Mental Load, sondern auch im Bereich Catcalling, also auf der Straße hinterher gepfiffen werden, im Club einen auf den Arsch kriegen, blöde misogyne Sprüche. Bei mir war jetzt letztens der Handwerker und meinte so, ich kann doch mal ein Rohr verlegen, ne? Und meinem Mann und mir ist so das Gesicht eingefroren. Ich war leider nicht schnell genug und er auch nicht. Danach haben wir uns total geärgert, dass wir da nicht gleich irgendwie reingegangen sind, weil wir so perplex waren, dass der das jetzt wirklich in unserer Wohnung zu mir sagt, dass er bei mir gerne ein Rohr verlegen würde. Ich dachte, So, wie machen?
Den Männern das beibringen.
Oder unterbinden, weil du hast ja auch gesagt, ich finde das so schön, weil du das Gleiche erlebst quasi, dieses selber Fehler einräumen, Fehler zugeben, es ist nicht so leicht.
Also ich glaube, da kommt mir auf der einen Seite auch zugute, dass ich immer schon ein sehr reflektierter Mensch war und immer so über mein, was habe ich getan, nachgedacht habe, warum habe ich es getan, aber ja, also ich sag mal, grundsätzlich muss man dafür offen sein. Das große Problem ist, dass viele von uns halt einfach auch in einer Branche arbeiten oder ein Umfeld haben, das halt sehr patriarchal geprägt ist, wo wirklich dann diese Sprüche normal sind. Also wenn ich überlege, was ich früher teilweise für Sprüche gezimmert habe, ey, alter Schwede, also da könnte ich meinem früheren Ich, würde ich am liebsten eine links und rechts. Ja, ich sag mal so, vielleicht drauf hinweisen, so nach dem Motto, hey, das hat mir jetzt, also wenn der Mann zur Frau, wenn ich jetzt zu meiner Frau hergehe und so einen blöden Spruch bringe, dann wirklich ihn darauf hinweisen und sagen, hey, das hat mir jetzt gerade nicht gefallen, das hat mich verletzt. Also wirklich das Gefühl benennen und sagen, du, das macht mich entweder wütend, verletzt mich oder macht mich traurig, wie du mit mir redest. Überleg mal, das würde ein anderer zu deiner Tochter sagen. Sagst du dann auch, stell dich nicht so an? Oder sagst du das nur, weil es deine Frau ist? So, das wäre für mich der Einstieg, wo ich dann einfach so wirklich das Problem benennen. Worte schaffen Realität. Und wenn ich immer nur, du Arsch, und sich einfach umdreht und das Gesicht verzieht, das bringt halt auch nichts, sondern wirklich hinstehen und sagen, ja, ich weiß, es ist unbequem, aber zum eigenen Mann kann man das vielleicht mehr sagen und sagen, hey, das hat mich jetzt verletzt. Und halt nicht nur einmal und zweimal, sondern da ist leider auch vieles, weil wir Männer sind da immer leider sehr bereitungsresistent. Und wie man ja weiß, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, hättest du dem Handwerker einen entsprechenden Spruch gedrückt, dann hätte er vielleicht wieder, stell dich nicht so angesagt. Hätte aber dein Mann es ihm gesagt, dann hätte er ganz anders drauf reagiert. Und das ist ja auch ein großes Problem. Und da, ich habe gestern irgendwas gelesen, man braucht, glaube ich, 7 Mal braucht man Kontakt miteinander, bis man warm wird für ein Thema, und 27 Mal die Wiederholung, bis man es verinnerlicht hat. Also da sieht man schon, wie oft man das kommunizieren muss. Und es ist leider Arbeit und Beziehung ist immer Arbeit. Aber gerade in so einem Fall würde ich halt dann wirklich die Gefühle klar benennen und sagen, hey, mein lieber Herr, ... das war scheiße.
Ich finde das super, Marco, dass du das mit den 27 Mal, weil das ist was ich auch immer sage, steter Tropfen hüllt den Stein. Du kannst nicht erwarten, dass du was einmal sagst, und dann kommt das an und dann wird das umgesetzt. Aber wenn du 27 Mal sagst, ja, und immer wieder sagst, es kommt irgendwann an. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass die Männer oftmals dann so, aber dann siehst du plötzlich, dass er's macht. Obwohl er eigentlich gerade noch im Widerstand war, weißt du, werden die Socken dann doch aufgeräumt oder was immer auch, ne? Und da mussten wir letztens in der Mastermind total drüber lachen, weil sie so, und dann machen sie es aber trotzdem, ne? Oder dann erlauben sie der Kollegin, weil sie ihre Tage hat, und Moser nicht mehr über die drüber, weil die Frau ihnen schon 27 Mal gesagt hat, dass sie solche Schmerzen hat, dass es gerade einfach nicht anders geht wegen ihrer Menstruation. Ja. Und plötzlich können sie die Transferleistung machen für die Kollegin zum Beispiel, für die Mitarbeitende etc. etc. Also sich da vielleicht auch nicht immer so demotivieren zu lassen, sondern die Message kommt schon an, oder?
Sie kommt an, und ja, das ist halt, ja, es ist, so war ich auch. Dann hat sie es zu mir gesagt, dann, ah, jetzt bist du schon wieder. Ja, okay, dann habe ich es halt doch gemacht, weil ich dann irgendwo dem Ärger aus dem Weg gehen wollte und habe dann aber auch irgendwann für mich festgestellt, ja, okay, wenn ich es einfach gleich erledige. Also das typische Beispiel bei uns, passiert mir immer noch, das Thema leere Klorolle. Passiert jedem von uns, man macht es irgendwann leer, irgendwann ist man derjenige, der das leer macht. Ich habe die immer stehen lassen. Ich habe die immer stehen lassen und bin dann aus dem Bad raus und dann, ja, du hast schon wieder stehen lassen. Ja, okay, tut mir leid. Mittlerweile mache ich so, habe ich mir dann angewöhnt, weil ich einfach den Stress vermeiden möchte. Das ist ja nicht, dass ich irgendwie unter ihren Pantoffel kriege, sondern das ist ihr Bedürfnis, dass ich das Ding aufräume. Dann zerknülle ich die einfach gleich und dann ist schon im Kopf abgespeichert, nimm sie doch gleich mit, weil sie zerknüllt ist. Mhm. Genauso war es aber auch auf der anderen Seite. Sie hat ihr Handtuch einfach immer über den Halter drüber gewurschtelt, was für mich ein absolutes No-Go ist. Bei mir muss es glatt hängen, damit es schön trocknet. Mittlerweile macht sie das auch, weil wir dann da halt eben drüber geredet haben. Aber das hat auch gedauert. Also ich habe es, glaube ich, mehr wie 27 Mal zu ihr gesagt und sie auch mindestens doppelt so oft wie 27 Mal zu mir mit der Klorolle.
Und ich finde das so schön, weil das ist was ich immer merke. Wenn diese Art von Veränderung erstmal stattfindet, dann merken die Männer oft, oh, ich kann ja auch sagen, was mich stört. Ne? Dieses Zusammengeknüttelte. Ne? Mein Mann hat ja ein ganz anderes Ordnungsbedürfnis als ich. Ne? Und der kam dann letztens und meinte, und könntest du bitte abends noch die Stühle gerade hinstellen zum Tisch? Ne? Und dann dachte ich so, ernsthaft, das jetzt auch noch? Okay. Ne? Und jetzt bemühe ich mich, wenn ich dran denke, dass ich abends noch die Stühle richtig hinrücke und die nicht einfach so stehen lasse. Und da merke ich so, vielleicht geht dir das auch so, dass man dann irgendwann merkt, oh mein Gott, ich kann ja meine Wünsche auch formulieren, dass du das Licht ausdrehst, wenn du das Zimmer verlässt oder was immer da eben auch noch das Bedürfnis ist.
Richtig. Da kann man einfach viel, viel offener in die Kommunikation miteinander gehen.
Ja, ja. Und trotzdem ist es so, 27 Mal braucht's. Und bei uns ist es so, es reißt trotzdem immer wieder ein. Und dann muss man es einfach wieder nochmal sagen und du, hey, na, wir hatten doch ausgemacht, dass du, ich hasse das zum Beispiel, wenn immer das schmutzige Geschirr in die Spüle gestellt wird, dann komme ich nicht mehr mit dem Wasserkocher ran. Es macht mich total fuchsig. Und irgendwann landet das Geschirr dann trotzdem wieder in der Spüle. Und dann sage ich, du, wir hatten doch eigentlich ausgemacht. Ja, ja, stimmt, Entschuldigung, habe ich vergessen.
Und
ja, schieß los.
Dann muss man aber auch so gnädig sein und nicht dann gleich wieder sagen, ist wieder typisch für dich, sondern so sagen, ja, okay, er hat es heute einfach vergessen. Wenn er es die letzten 100 Mal gemacht hat und vergisst es beim 101. Mal und von mir ist auch noch beim 102. Mal, dann wird es aber beim 103. Mal, nachdem ich dann gesagt habe, hey, irgendwie sieht es halt ein bisschen anders aus auf der Spüle, dann wird es beim 103. Mal wieder machen. Und das finde ich halt wichtig, dass man da dann aber auch den Raum für Fehler lassen kann, darf, soll und müsste eigentlich auch, weil wir sind alles nur Menschen.
Und was glaubst du, du hast ja auch, wir hatten ja auch schon mal ein Gespräch dazu, wir haben uns ja auf einem Event kennengelernt und da haben wir ja schön geplaudert und gebrabbelt auf der Straße und uns ganz toll ausgetauscht. Du hast ja trotzdem auch Männer, die, ne, die gegen dich feuern und die das alles total albern finden und so. Hast du da für dich eine Theorie entwickelt, warum es da so einen großen Widerstand gibt, dass das Arbeit ist, dass Mental Load einfach nochmal ein wahnsinniger, unsichtbarer Batzen ist, der auf den Frauen drauf liegt. Na, ich habe heute wieder so einen Typen gesehen, der ein Reel gemacht und meint hat, ich tue auch den Rasen mähen, ich tue auch das Auto zur Inspektion bringen. Das, was ich leiste, wird gar nicht gesehen. Was ist denn da los, dass das so ein Riesenthema ist, dieses, meine Arbeit wird nicht gesehen, deswegen sehe ich ihre Arbeit erst recht nicht. Warum steht sie immer so im Mittelpunkt? Warum wird darüber so viel geredet? Was ist denn da los, dass das nicht, ich schreibe immer bei mir, bei den Kommentaren drunter, du willst doch wieder Sex mit deiner Frau haben. Jetzt erkläre ich dir, wo das Problem ist. Anstelle, dass du zuhörst und lernst, wirfst du mir Männerhass vor. Ich verstehe das gar nicht, warum du nicht liest, lernst, umsetzt. Warum ist da so ein Widerstand gegen Weiterentwicklung?
Also ich würde mal behaupten, es ist zum Großteil natürlich die vorangegangene Generation. Also ich sehe es ja bei meinen Eltern, dass Mein Vater hat jetzt seine 45, 46 Arbeitsjahre voll. Er war immer am Arbeiten und meine Mutter war eben hauptsächlich zu Hause. Natürlich habe ich das gesehen. Natürlich war für mich dann irgendwie, ja, auch wenn man nicht aktiv drüber nachdenkt, man nimmt es trotzdem dieses Verhaltensmuster auf, dieses Rollenbild. Dann hat man noch einen Freundeskreis, wo dann halt auch patriarchal geprägt ist, wo die Frau eher auf niedriger Stufe steht. Und das ist einmal das Wertschätzen der anderen Meinung der Partnerin. Das hat man ja vorher auch schon, dass man einfach dann, da fällt es ja oftmals an der Wertschätzung. Und dann ist halt auch einfach Arbeit. Es ist zu Hause Arbeit. Und mich hat mal vor kurzem jemand in den Kommentaren gefragt, kannst du mir mal bitte übersetzen, warum er mich immer fragt, sag mir, was ich tun soll oder kann ich dir helfen? Dann sage ich, naja, ich kann es halt aus meiner eigenen Warte erzählen. Es ist Arbeit, es ist unbequem, ich habe da jetzt gerade keinen Bock drauf, also frage ich lieber, kann ich dir was helfen? Da ist nämlich meine Chance 50-50, ob ich es tun muss oder nicht. Ich will Lotto spielen. Entweder ich gewinne oder ich verliere. Und wenn ich dann leider verliere, dann mache ich es noch mit extra schlechter Laune, damit ich es dann in Zukunft nicht mehr machen muss, weil dann fragt sie, dann brauche ich erst gar nicht fragen, sondern sie erledigt es gleich, weil wenn er wieder die Frage bringt und sie sagt dann, ja, nee, mach du das jetzt, dann habe ich ja schlechte Laune, dann hat sie wieder und du merkst, das ist so ein Konstrukt, der sich nach oben schaukelt. Und ich verstehe es auch immer noch nicht so ganz. Das ist
eine schlaue Strategie, die sich nach oben schaukelt. Ne? Also ich mache es entweder schlecht, dann muss ich es nicht mehr machen. Ich tue so, als ob ich es nicht sehe, mit der Chance, ja, dass sie sagt, ich mache es dann eh selbst. Oder ich mache es so grummelig, dass sie mir nie wieder Aufgaben gibt. Richtig?
Genau. Und ich verstehe es auch nicht, warum da einfach immer dieses höher gewertet wird, ja, ich mache den Rasen, ja, das ist schön und gut. Natürlich ist das 2 Stunden Arbeit, aber da wird dieses 2 Stunden intensive Arbeit höher bewertet, weil es körperlich anstrengend ist, je nachdem, wie groß der Rasen ist und so weiter. Es ist körperlich anstrengender und braucht mehr Zeit am Stück. Das wird als bei uns Männern als anstrengender gewertet, wie viele kleine Aufgaben, die auch viel kosten, viel körperliche Ressourcen. Aber es wird weniger gewertschätzt. Und leider kriege ich auch immer wieder den Spruch, so nach dem Motto, ja, Familie ist keine Arbeit.
Kinder sind doch keine Arbeit.
Richtig, aber das kommt tatsächlich von beiden Geschlechtern.
Bei mir auch, ja. Ja, und ich finde das, mir ist jetzt letztens auch nochmal aufgefallen, dass sozusagen Papa-Zeit mit den Kindern was anderes ist als Mama-Zeit mit den Kindern. Ne? Papa-Zeit mit den Kindern am Wochenende ist, ich gehe raus, wir haben Spaß, wir sind im Tobebad, wir sind auf dem Spielplatz, la 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 la. Mamas Zeit mit den Kindern ist, ich muss kochen und habe das Kind dabei, ich muss einkaufen und habe das Kind dabei. Also, dass Mütter wirklich mal exklusive nur Kindzeit haben, wo sie nichts nebenbei machen müssen. Ne? Also nicht doppelte Task oder dreifache Task, das gibt's eigentlich nicht.
Nee, seltenst. Und deswegen vor kurzem war meine Frau den Tag über mit ihrer Schwester in der Therme, so Sauna, Thermenwelt. Und da waren die Kinder im Endeffekt, ja, die waren morgens im Kindergarten, da konnte ich ihm noch ein bisschen was machen. Aber den Nachmittag, den haben wir komplett gemeinsam verbracht. Und da war aber halt auch angesagt, wir müssen das Zimmer noch aufräumen, wir müssen noch die Brotdosen für morgen machen, wir müssen das Abendessen vorbereiten, das Ganze drum und dran. Und da muss man sie halt mitnehmen. Und das wollen viele auch wieder nicht, weil ihnen die Routine fehlt, dadurch die Erfahrung, dadurch wird es stressig, dadurch sind die Kinder genervt, dadurch ist Papa genervt und dann hat man schlussendlich keinen Bock, weil es anstrengend ist. Aber das ist halt leider das, was ich auch erst lernen musste, Veränderung tut weh. Aber sie wird besser.
Ja, ich finde das, ich mag, diese ehrliche Art, die finde ich, die tut einfach gerade mal total richtig gut. Und wie ist das denn bei euch mit der emotionalen Verantwortung? Das ist nämlich auch das, was mir oft auffällt. Papa geht mit den Kindern ins Spaßbad, dann kommen die Kinder nach Hause, sind überzuckert, erschöpft, gestresst, überreizt und dann muss den ganzen Cooldown Mama machen. Ne? Die weinenden Kinder, die schreienden Kinder, die strampelnden Kinder, die sich abreagieren müssen, die emotional aufgefangen werden müssen. Und das ist was, was ich auch oft beobachte, dass die Männer vielleicht auf Arbeit sehen, wenn ihre Mitarbeitenden, ihre Kolleginnen emotional überfordert sind, aber dass sie sozusagen diesen Blick zu Hause nicht haben. Also nicht nur, dass die Frau den Mental Load hat, sondern sie hat auch die gesamte emotionale Verantwortung für die Kinder und meistens sogar auch für den Mann, weil, na, wenn er wütend ist, dann ist er wütend und dann muss sie auch irgendwie gucken, dass sie ihn runterkriegt.
Ja, also da versuchen wir, was die Kinder anbelangt, stimmen wir beide das. Je nachdem natürlich auch wie der Tag lief bei einem. Je nachdem, wie anstrengend er war, wenn ich zum Beispiel merke, weil meine Frau arbeitet jetzt auch wieder in Teilzeit. Und wenn sie dann einfach einen anstrengenden Morgen hatte und ich habe an dem Tag frei oder so, dann übernehme ich mittags die komplette mentale, also die emotionale Arbeit mit den Kindern. Dann versuche ich, die so gut wie möglich durch den Tag zu bringen. Hat natürlich auch irgendwann seine Grenzen, ne? Irgendwann ist man überlastet, aber dann versuche ich wenigstens ihr, so lange wie es geht, die Zeit zu schaffen, zum einfach mal runterkommen, sich wieder ein bisschen den Tank zu füllen, die Geduld zu füllen. Und da sind wir dann aber auch mittlerweile so, dass ich dann, wenn man merkt, okay, einer ist jetzt völlig überlastet, dann so nach dem Motto, hey, ich merke jetzt gerade, das wird zu viel, komm, wir klatschen uns mal ab, jetzt bin ich dran. Und nehmen dann zum Beispiel die Kinder und gehen mit denen eine Runde um Block spazieren oder so, dass sie wieder Freiraum dafür kriegt. Wo wir aber auch dran sind, ist, weil sie ist zum Beispiel die älteste von drei Schwestern, und da ist sie natürlich immer die erste Anlaufstelle, was das Emotionale angeht. Und da habe ich aber auch mittlerweile zu ihr gesagt und war mir früher auch nicht so bewusst, wie viel emotionale Arbeit auch Frauen nicht nur allein daheim regeln, sondern auch für die Verwandtschaft regeln. Dann kommt wieder der mit dem Problem und so weiter. Und da bin ich halt auch mittlerweile am Punkt, wo ich sage, okay, hey, ja, die haben das Problem, aber das ist jetzt nicht dein Bier. Da musst du dich jetzt doch nicht drum kümmern. Sie kam auch schon zu mir her und sagt, ah, die und die wollte wieder das und das von mir, aber das ist doch eigentlich nicht mein Thema, oder? Da sage ich, nee, das ist nicht dein Thema. Du kannst einen Tipp geben, aber regeln muss es die Person selber. Du regelst das nicht für sie und auch die Emotionen regelst du nicht für sie.
Und ich finde, dann wird ein richtig schöner Schuh draus, ja. Weil das merke ich auch, dass mein Mann einfach ein tolles Regulativ ist, ne? Also da, wo ich zu viel Energie lasse, zu sehr reingehe, mir zu sehr den Kopf zerbreche für andere, ne? Und zu sehr Verantwortung für andere übernehme, da ist er dann derjenige, der sagt, stopp, nicht, ne? Nicht dein Zirkus, nicht deine Affen, dann, ne? Und mich dann auch challenged und sagt, das musst du lernen, dass du da dich nicht verantwortlich fühlst. Da musst du lernen, loszulassen.
Absolut.
Ja, und das ist dann so toll, ich sag dann immer, dann wird das 1 und 1,5, ne? Wenn sozusagen die unterschiedlichen Stärken sich anfangen zu befeuern. Ne? Also man kann von Männern so viel lernen, weil sie einfach so anders sozialisiert sind als wir. Ne? Wir leben zwar alle auf dem gleichen Planeten, aber ich habe oft das Gefühl, Frauen werden auf einem anderen Planeten erzogen wie Männer. Und die Männer können so viel von uns lernen, aber wir können auch so viel von den Männern lernen. Sauber Grenzen zu setzen, sich nicht emotional überall reinzugeben, unbequem zu sein, wahnsinnig selbstbewusst zu sein. Also da gibt es so viel, was wir von den Männern noch lernen können. Ich gucke da immer hin und sage immer, lernen von den Besten. Da gibt es so ja. viel. Und mein Mann sagt dann immer so, hä? Ich würde das überhaupt nicht so machen. Warum machst denn du das so? Und dann so, oh, fuck, ja, stimmt. Jetzt bin ich wieder in diese Matriarchatsfalle reingetappt, wo ich mich wieder um alles kümmern muss.
Ja, das ist echt nicht ohne. Wobei ich momentan sage, ich glaube, wir Männer können momentan mehr von Frauen lernen. Einfach aufgrund der patriarchalen Vorgeschichte, die wir jetzt jahrzehntelang hatten. Und ich finde es auch immer so schade, dass man immer sagt, ja, Feminismus und schlecht und der ist Männerhass, die denken das und das nicht mit, aber Feminismus denkt ja eigentlich so viel mit. Es ist ja eigentlich viel mehr aufs Gleichberechtigte aus.
Ja, und ich finde auch noch, ich habe das auch letztens jetzt wieder gesagt in der Mastermind, wir müssen echt aufpassen, dass die Männer nicht auf der Strecke bleiben. Also die ja. Frauen haben sich in den letzten 10 Jahren so krass entwickelt. Also gerade hier in Deutschland, gerade in den westlichen Ländern, die Frauen haben in den, wenn ich denke, ich mache jetzt Lustcoach und beschäftige mich mit weiblicher Lust seit 2016, da ging gerade MeToo los. Ne? Also wenn ich mir gucke, wo wir 2016 waren und wo wir heute sind, das ist ein Quantensprung, der da passiert ist. Und die Männer bleiben zurück und die kommen mit dieser wahnsinnig schnellen Entwicklung, die die Frauen gerade machen, überhaupt nicht mehr hinterher. haben wir nämlich gerade darüber gesprochen, weil nämlich nach oft dieses kommt, jetzt muss ich ihn auch noch educaten, jetzt muss ich das auch noch an ihn weitergeben, jetzt muss ich auch noch für seine psychologische Entwicklung zuständig sein. Ich mache ja eh schon den Mental Load, ich mache ja eh schon die Kinder, ich mache ja eh schon so viel, ich will diesen Job nicht. Aber was ist die Alternative, dass wir noch mehr Alphas, noch mehr Incels haben, die abgehängt sind? Ich bin eher die Verfechterin, die sagt, lass uns gucken, wie wir die Guten mitnehmen können. Und auch wenn wir 27 Mal sagen müssen, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Aber vielleicht schaffe ich das, dass mein Partner sich mehr und mehr für dieses Thema öffnet, dass er diesen Entwicklungsschritt vielleicht nicht über Nacht. Wie lange hat das denn bei dir gedauert von ich bin Vater geworden bis hin zu wow, wir machen jetzt wirklich, wir sind Co-CEOs?
Boah, also ich würde sagen, ab dem Zeitpunkt, wo ich es registriert habe, dass ich dran arbeiten muss, war es auf jeden Fall ein Dreivierteljahr bis ein Jahr, bis ich wirklich dann so weit war, dass wir gleichberechtigt sind. Also natürlich schaffen wir es auch aufgrund meiner Arbeit nicht, dass wirklich die Arbeit wirklich komplett gleichberechtigt ist. 50 sie, 50 ich, das geht gar nicht. Aber ich sag, Care-Arbeit ist auch immer wie so ein Pendel, das hin und her schwingt. Mal macht der eine 60-70%, mal macht der andere die 70%. Nur wenn das Pendel auf einer Seite stehen bleibt, dann haben wir ein Problem. Dann muss man wieder überlegen, wie kriegt man das Pendel los, damit es wieder schwingen kann. Aber es war schon ja ein gutes Jahr, bis es soweit war. Und sich die Routinen gefestigt haben.
Und ich finde, das ist, wenn ich jetzt am Ende so eine Zusammenfassung mache und Marco, du hast dann das letzte Wort. Meine Zusammenfassung, was ich heute mitnehme, ist, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Es ist ein Prozess, wo ich als Frau lernen muss, mich zurückzunehmen, also ihn überfordern, sein zu lassen mit zwei Kindern, Dinge nicht zu machen und bei ihm liegen zu lassen, nicht immer einzugreifen, auch zu akzeptieren, dass er Dinge anders macht. Ich sage immer, mein Mann macht es anders gut. Aber das ist für mich die Aufgabe, zurückzunehmen, akzeptieren, dass es schief läuft, dass es scheitert, und dem anderen diesen Lernprozess gönnen. Also ja, ne, das wäre so, wie wenn wir den Kindern sagen, oh, es darf nicht laufen lernen, weil es könnte ja hinfallen. So, nee, der muss das lernen durch Fehler, durch Scheitern. Und wie du sagst eben, bis man dann die Routinen entwickelt hat, bis man dann weiß, wie man das machen kann. Ich sage auch oft, wir müssen dieses Silo-Wissen öffnen. Warum sagst du ihm denn nicht, was deine Routine ist? Dann kann er mit der anfangen und dann kann er seine eigene draus entwickeln. Aber ich nehme noch mal mit, das ist ein Prozess. Steht der Tropfen, hüllt den Stein. Und ihn machen lassen, scheitern lassen, lernen lassen, damit man dann eines Tages diese gleichberechtigte Beziehung hat. Was wären deine Learnings oder was du noch für Tipps mitgeben möchtest oder famous last words, die du noch für uns hast?
Also, wie gesagt, wie du es gerade schon angemerkt hast, wirklich Raum geben, dass auch er dann sich versuchen darf. Er kann's, wenn man natürlich schon, sag ich jetzt mal, nicht frisch die Eltern, sondern die Beziehung läuft schon ein paar Tage, die Kinder sind schon ein paar Tage da, es haben sich jetzt negative Sachen entwickelt, die aber auch sein, die aufgebrochen werden müssen, ihm da aber auch die Möglichkeit zu geben, dran zu arbeiten. Wenn man sieht, er macht's, er hat jetzt 100 Mal nicht reagiert, jetzt fängt er aber an, er reagiert 2-mal nicht, reagiert beim 3. Mal, dann reagiert er beim 4. Mal, beim 5. Mal wieder nicht, ihm dann aber auch den Raum zu geben. Aber ich bin da trotzdem, da muss ich vielleicht dir ein bisschen widersprechen, wir sind trotzdem erwachsene Menschen. Wir sind Männer, die mitten im Leben stehen. Man kann als Frau erwarten, dass man selber ins Tun kommt, dass er selber auf die Idee kommt, zu wissen, wie funktioniert eine Spülmaschine, wie funktioniert eine Waschmaschine, wie funktioniert Wäsche. Wir leben im absoluten Informationszeitalter. Die müssen schon in der Lage sein, sich die Infos selber zu holen. Weil wenn man zu arg unterstützt und sagt, guck mal, jetzt macht es so, dann macht es so, dann gibt's manche, die übernehmen das und sagen, jawohl, alles klar, sie hat's mir schon mal gesagt, ich kann es anwenden. Dann gibt's aber auch welche, die sagen, ja nee, dann übernimmt sie es ja. Ja, das ist ja viel bequemer. Ich frage sie einfach mal wieder. Also da wirklich dann sagen, okay, wir reden drüber, ich unterstütze dich beim Prozess, die Routine. Oftmals hat man auch, wie zum Beispiel bei mir, war es am Anfang halt auch schwierig, die Routine zu etablieren aufgrund meiner Schichtarbeit. Wenn ich Nachtschicht habe, dann bin ich theoretisch nachmittags 4-5 Stunden da, 6 Stunden da und dann gehe ich wieder. Da kann man natürlich nicht so viel übernehmen wie sonst. Aber da so ein Stück weit unterstützen, aber auch wirklich nicht wieder komplett sagen, okay, ich muss ihn educaten. Das ist so, was ich für mich festgestellt habe. Also da immer noch sagen, jawohl, er ist immer noch manns genug, um das selber hinzukriegen. Für das ist ja. er in seinen 30ern, 40ern, 50ern. Das hört ja nie auf.
Margot, das ist super. Famous last words, sehr gut. Lasst die Männer, die können das. Und die müssen das auch können. Und die Infos kriegen sie im Job ja auch irgendwo her, um sich weiterzubilden. Warum sollten sie das nicht auch die Infos herkriegen, wie eine Waschmaschine funktioniert? Oder Richtig. Wie man mit zwei Kindern gleichzeitig umgeht. Da gibt's genug Leute, die man fragen kann und Tutorials, die man gucken kann und Bücher, die man lesen kann.
Und Übung. Übung macht den Meister. Es ist, Frauen mussten genau alles auch so erst lernen. Egal, ob sie jetzt, man sagt ja immer, ja, man kriegt's von der Mama gezeigt. Ja, aber dann hat sie es ja auch erst gelernt. Dann hat sie ja auch gelernt, wie koche ich, wie wasche ich, wie tue ich das. Und so müssen es Männer halt auch. Sie mussten es bisher nicht. In Zukunft sollten sie es mehr machen.
Danke, Marco. Wenn ihr noch mehr Marco wollt, Papa legt los auf Instagram. Du hast auch einen ganz tollen Podcast.
Genau.
Also
Papa hört zu, passt zueinander. Einmal Papa legt los auf Instagram oder TikTok, wer mag. Und ansonsten Papa hört zu auf Spotify oder Apple, also überall, wo es gute Podcasts gibt.
Danke, lieber Marco. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr, sehr gerne.